Ich heute bei euch zu sein, bin in der ETG Neuhütten zu Hause und bringe natürlich auch Grüße mit von den Geschwistern aus Neuhütten. Ja, wir sind dort seit 2009, man hört es, dass wir da nicht gebürtig herkommen. Wir sind mit der Kontaktmission unterwegs gewesen und sind dann dort seit 2009 dort hängen geblieben. Ich bin glücklich seit 18 Jahren verheiratet, fast 19. Meine Frau Helene und konnte heute nicht dabei sein. Wir haben drei Kinder. Ich bin stolzer Vater. Unsere Kinder sind 15, 13 und 10. Ich nenne das Alter, weil das nachher noch, ich erwähne das nochmal, damit man weiß, wir haben von allem, sind in diesen interessanten Jahren. Genau. Ja, und ich freue mich, heute bei euch zu sein. Es soll heute um das Herz gehen, aber ich fange anders an. 60.000 bis 70.000 Gedanken schießen uns täglich durch den Kopf. Ich habe sie nicht gezählt, haben andere für mich gemacht. Ich habe nur die Statistik genommen und stelle fest, dass das eine ganze Menge ist. Unser Gehirn ist pausenlos am Denken und Gedanken schießen uns durch den Kopf. Sogar jetzt. Vielleicht ist jemand von euch gar nicht hier mit seinen Gedanken. Vielleicht irgendwo zu Hause, im Urlaub oder Libanon oder keine Ahnung, wo ihr seid. Die schießen uns einfach durch den Kopf und wir können eigentlich nicht viel dagegen machen. Nicht jeder dieser 70.000 Gedanken beeinflusst uns oder lässt uns etwas Bleibendes zurück. Nicht jeder dieser Gedanken verändert uns, nicht jeder dieser Gedanken treibt uns zu einer Tat und das ist auch wirklich gut so. Denn wenn jeder der Gedanken, die uns durch den Kopf schießt, wenn wir dahin gehen würden, dass wir sagen, jetzt müssen wir etwas anderes anfangen, dann würden wir nichts zu Ende bringen. Wir würden ständig etwas Neues anfangen, weil ein neuer Gedanke da ist. Und dann ist ein neuer Gedanke da und dann ist noch einer da. Und wir würden ständig irgendwas anfangen und nichts zu Ende bringen. Deswegen ist es ganz gut, dass wir nicht jedem Gedanken nachgehen. Dass nicht jeder Gedanke uns wirklich verändert oder zum Handeln bringt. Manchmal denke ich, was wäre, wenn wir so eine Sprachblase hätten. Wo man sieht, welche Gedanken uns gerade beschäftigen. Und manchmal, wenn man so in einer Situation ist, wo man merkt, oh, da versteht man nicht ganz, was mein Gegenüber bewegt, warum das Handeln so ist, dann würde man sich das wünschen, weil es würde vieles erleichtern. Aber stellt euch das mal vor, wir würden wirklich so eine Sprechblase haben. Oh, ich möchte mir das gar nicht vorstellen. Weil da würden wir all die Gedanken, die wir eigentlich vor unserem Gegenüber verbergen wollen, unsere Einstellungen, das würde ja alles so einfach so heraussprudeln. Oh, das will ich gar nicht. Dann lassen wir es lieber so, wie es ist. Und doch beeinflussen uns einige dieser 70.000 Gedanken. Wenn jemand den Gedanken nachgeht und sagt, ich kann nichts. Und wenn dieser Gedanke sich in unserem Kopf hängen bleibt, wenn wir dem nachgehen, wenn wir dem nachspielen oder wenn wir ständig zu sagen bekommen, du kannst nichts, ich kann nichts. Und wir dem Gedanken glauben, dann werden wir bald nichts mehr anfangen, weil wir sagen, ich kann es nicht. Dann lassen wir es, weil es ja eh nichts bringt. Oder wenn der Gedanke kommt, die anderen haben viel mehr als ich. Wenn wir dem Gedanken nachgehen, dann müssen wir, egal wie viel wir haben, es wird nie genug sein, weil die anderen haben immer mehr. Und es wird immer jemanden geben, der mehr hat, als wir haben. Deswegen werden wir nie genug haben. Oder wenn jemand sagt, ich freue mich auf morgen. Ja, so Kinder, wenn sie sagen, auf den Geburtstag, sie freuen sich so sehr. Bei uns ist das unsere Kleinste, unsere Tochter. Ende Juli hat sie Geburtstag. Das wird schon lange, lange vorher geplant und immer wieder ändert sich die Einladungsliste, wer kommen darf und welche Geschenke sie sich wünscht und. Sie freuen sich auf diesen Tag. Wie anders ist es, geht man an diesen Tag entgegen, wenn man tatsächlich sich darauf freut. Einer dieser 70.000 Gedanken setzt sich fest und beeinflusst uns. Und dieser Gedanke hat Potenzial, unser Leben zu verändern. Unser Leben aufzubauen oder unser Leben zu ruinieren. Deswegen ist es wichtig, auf unser Herz zu achten. Und ich habe uns einen Vers mitgebracht, der sagt, in Sprüche 4, Vers 23 heißt es, mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz. Denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Behüte dein Herz, empfiehlt die Bibel. Empfiehlt Gott uns, behüte dein Herz. Und ich kann euch sagen, ich trage mich jetzt seit ein paar Wochen mit diesem Gedanken rum und einfach dieser Halbsatz, behüte dein Herz, der bewirkt schon einiges. Wenn man einfach, ich habe 400 Meter bis zur Arbeit, bis zur Kontaktmission, wo ich arbeite, wenn ich auf dem Hinweg dahin oder auf dem Hinweg, auf dem Rückweg sage, einfach nur diesen Halbsatz, behüte dein Herz. Behüte dein Herz. Das bewirkt schon einiges. Deswegen möchte ich euch dieses mitgeben, dass wir einfach, selbst wenn wir einfach nur diesen einen Satz mitnehmen und behalten und im Alltag sagen, behüte dein Herz, dann haben wir schon viel mitgenommen. Dieser Satz ist eine uralte Weisheit der Menschheit. Eine Weisheit, die von Gott kommt, weil sie in der Bibel steht. Eine Weisheit, die Gott entspringt. Und sie stammt von einem Menschen, der seine Weisheit von Gott empfangen hat. Dem keiner gleichkommt und keiner gleichkommen wird. Der König Salomo, der weiseste Mensch auf Erden. Dessen einziger Wunsch war, von Gott Weisheit zu bekommen. Dieser Mensch hatte von Gott einen Wunsch frei bekommen. Und er hat sich nicht Reichtum, nicht Ruhe von seinen Feinden gewünscht. Er hat gesagt, gib mir ein weises Herz. Und dann hat Gott gesagt, das ist so gut, dass er alles andere dazu bekommt. Und dieser Mann hat gesagt, hat diesen Satz ausgesprochen, hat gesagt, behüte dein Herz. Behüte dein Herz. Weisheit von Salomo, aber auch von anderen Menschen ist in diesem Buch der Sprüche zu finden. Weisheiten, die Gott gehaucht sind, inspiriert, sie sind so wichtig für unser Leben. Und deswegen möchte ich euch ganz kurz mit hineinnehmen in diese Sprüche, bevor wir uns diesem Vers widmen. Das Buch der Sprüche hat das Ziel, zu zeigen, wie unser Leben gelingen kann. Ganz praktisch. Viele von dem, was wir im Buch der Sprüche finden, werden wir aus unserem Alltag kennen. Viele Dinge benutzen wir einfach so und wissen gar nicht, dass sie dort in den Sprüchen stehen. Wenn wir sagen, zum Beispiel, Hochmut kommt vor dem Fall, gebrauchen wir, wissen wir, kennen wir, steht in Sprüche. Oder wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein, Sprüche 26, Vers 27. Ja, gebrauchen wir auch, ist bei uns anzufinden im Alltag. Oder eine ganz interessante Sache, geh hin zum Ameise, du Fauler, und sieh ihre Wege an und werde weise. Gut. Nicht in der Form benutzen wir es im Alltag, aber wir sagen schon, ey, guck mal raus in die Natur. Ja, da kann man sich was abschneiden. Gott will uns vor Eigenwille und Torheit bewahren. Und alle diese einzelnen, viele Sprüche sind wie eine Kette, auf der die wertvollen Perlen aufgezogen sind und die dann zusammengefügt einen wunderbaren Schmuckstück ergeben. Und so eine Kette, die macht was her. Oder es ist wie eine Navigationshilfe, die uns durch das Gelände des Lebens führen soll. Die uns helfen soll, dass wir richtiges Handeln vom falschen Handeln unterscheiden können. Die sagen, hey, da geht's lang und das lieber nicht, weil das führt in eine Sackgasse. Sie tragen dazu bei, dass unser Leben gelingt, wenn wir sie befolgen. Wenn man die Sprüche liest, merkt man diesen weichen Ton. Es heißt da, mein Sohn. Es ist eine Unterweisung eines Vaters an seinen Sohn. Er sagt, Junge, damit dein Leben gelingt, achte auf diese Dinge. Und dann kommen ganz viele unterschiedliche Einheiten, wo es heißt, Erziehung, wie man denken soll, wie man planen soll, wie sittliches Verhalten aussieht, wie Überzeugungen aussehen müssen, woran man glauben kann, was man meiden soll. Also viele Dinge, die man der jungen Generation mitgeben möchte. Und wenn ich so in die Reihen schaue, müssten viele von euch Eltern sein. Und was würden wir nicht alles geben, damit unsere Kinder Fehler oder sogar unsere Fehler nicht machen? Wir würden ihnen Dinge mitgeben und sagen, hey, pass mal auf, ich habe es so gemacht, lass es sein. Das bringt nichts, das hat keinen Wert. Du musst nicht das auch nochmal angehen. Das habe ich schon gemacht. Das Buch fängt folgendermaßen an. Es heißt da, wenn du seine, also Salomos Worte, beachtest, wirst du Weisheit erlangen und zu einem verständigen Menschen heranreifen. Die Sprüche helfen dir, dein Leben sinnvoll zu gestalten und machen dich fähig, gute Ratschläge zu erkennen und anzunehmen. Durch sie gewinnst du Einsicht, du lernst, aufrichtig und ehrlich zu sein und andere gerecht zu behandeln. Wer jung und unerfahren ist, wird urteilsfähig, er bekommt ein Gespür für gute Entscheidungen. Selbst wer schon über viel Wissen und Erfahrung verfügt, kann noch dazulernen. Neue Gedankenanstöße helfen ihm, die Aussprüche der weisen Lehrer zu verstehen und ihre verschlüsselten Worte und Bilder zu enträtseln. Es ist also an alle Altersgruppen geschrieben und nicht nur an die junge Generation, sondern auch an Ältere, die schon viel in ihrem Leben erlebt haben. Alle Erkenntnis beginnt damit, Vers 7, dass man Ehrfurcht vor dem Herrn hat. Und dann heißt es, nur ein Dummkopf lehnt Weisheit ab und will sich nicht erziehen lassen. Es ist nicht weise, gute Ratschläge abzuweisen, sie nicht anzunehmen oder sie auszuschlagen und zu sagen, hey, kriege ich es einfach hin. Lass bleiben, lass es sein. Weisheit, um die es hier geht, hat aber auch mit rechtem Handeln zu tun. Es ist nicht nur eine Theorie, es ist nicht nur etwas, was wir wissen, sondern etwas, womit wir leben. Es ist also keine Wissenschaft. Das, was Salomo hier Generationen nach ihm hinterlässt, ist nicht nur eine Theorie, es ist sogar weniger theoretisches Wissen. Es ist praktische Lebensklugheiten, richtiges Handeln, richtiges Reden. Was sollen wir sagen, was sollen wir nicht sagen? Einstellungen, sich für das Richtige entscheiden. Weisheit sollte in allen Lebensbereichen greifbar sein. Es sind Ratschläge für den Umgang, Einstellungen und unser Handeln im Alltag. Immer wieder lesen wir in den Sprüchen die Aufrufe, die Salomo und die anderen Autoren sagen, hey, folge der Weisheit, gib Acht darauf, nimm sie auf, Aufrufe der Weisheit zu folgen. Und ich sagte ja, dass wir in einem interessanten Alter sind mit unseren Kindern. Und Kinder kommen ja bekannterweise in das Alter, wo sie meinen, dass sie schon alles wissen. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, da ist man so, möchte man als Vater so was in den Raum geben, ein bisschen Korrektur geben und dann sagt sie auf dem halben Satz, ich weiß. Okay, dann fängt man von der anderen Seite an, ich weiß. Und so kommt das immer wieder, sie wissen alles. Sie wissen alles. Aber sie tun nicht danach. Er sagt aber, hey, ja, es ist schön zu wissen, aber das bringt nichts. Es bringt absolut nichts. Es bringt nichts zu wissen, dass Lügen kurze Beine haben und doch weiter zu lügen. Es bringt absolut nichts zu wissen, dass mein Verhalten meine liebsten Menschen, meine Familie verletzt, aber es nicht zu ändern. Es bringt nichts zu wissen, weil es die Situation nicht verändert. Wissen allein bringt gar nichts. Wertlos. Erst wenn es in die Tat umgesetzt wird. Deswegen, es bringt nichts, Weisheit zu kennen und sie nicht anzuwenden. Zu wissen, wo man sie findet und nicht hinzugehen. Zu wissen, wie es richtig ist, aber nicht danach zu handeln. Das ist nicht Weisheit. Das ist nicht weise, sagen die Sprüche. Und 15 Mal ruft Salomo seinen Sohn zu und sagt, mein Sohn, bewahre, tue, gehe, gehe nicht, sage nicht und. Das ist Handeln. Das ist nicht Wissen. Das ist nicht Wissen aneignen. Das ist Handeln, ist das. Während der Vorbereitung habe ich ein Buch von Bill Hybels geblättert und er schreibt, dass er in den ersten 10 Jahren seines Christenlebens jeden Tag einen Abschnitt aus den Sprüchen las. Und ich habe so nachgedacht, Mensch, das ist eigentlich etwas ganz, ganz Wertvolles. Da ist der weiseste Mensch, der je auf Erden gelebt hat, ausgenommen Jesus, der hat ein Buch der Sprüche hinterlassen, also Weisheiten, und wir schlagen das einfach nie auf. Er sagt, er hat jeden Tag eine Weisheit, jeden Tag in dem Buch gelesen. Ich dachte, was kann man Besseres tun, als von dem weisesten Menschen zu lernen? Übrigens, wenn man die Sprüche und die Psalmen zusammennimmt, kann man sie zweimal im Jahr durchlesen. Ist nicht mein Anspruch heute an dich, aber nur mal als Randinformation. Denn die Sprüche, die quillt vor Weisheit über. Es bewahrt uns nicht vor schweren Zeiten. Es bewahrt uns nicht vor Leid oder übler Nachrede. Es ist also kein Automatismus. Weisheit Gottes macht uns aber authentisch. Wir werden nicht mehr so hin und her geweht, sondern ich sage, hey, geh diesen Weg, bleib auf diesem Weg, schlag diese Richtung an. Und wir werden nicht mehr so diese, nicht wissen, wo wir hingehören, sondern wir werden authentisch, weil wir dazu stehen, wer wir sind. Weisheit Gottes hilft uns, gute Entscheidungen zu treffen. Weisheit Gottes bringt uns schließlich ans Ziel. Salomo nimmt sich das Recht, in das Leben eines anderen Menschen hineinzusprechen. Er nimmt sich das Recht und sagt, ich rede in dein Leben rein, in das Leben seines Sohnes, und er fragt gar nicht, ob er das will oder nicht. Er sagt, ich nehme mir das Recht raus. Nun, er lebt in einer anderen Kultur, in einer anderen Gesellschaft. Dort war der Vater noch, oder die älteren Leute waren noch Autoritätsfiguren, und wenn sie was gesagt haben, dann hatte das ein größeres Gewicht. Er spricht in das Leben anderer Menschen hinein. Seit einem Jahr darf ich erleben, auf unterschiedlichen Ebenen haben wir so Gruppen, wo ich bewusst so hineingegangen bin, wo ich gesagt habe, ich möchte, dass andere Menschen in mein Leben hineinsprechen. Nicht jeder, Ausgewählte, aber ich möchte bewusst dort hineingehen. Und es ist nicht immer einfach, das ist auch nicht immer gut, was dort zutage kommt, aber ich möchte diese Zeiten nicht missen. Weil sie mir die blinden Flecke, die ich habe, und jeder Mensch, jeder von uns hat Dinge, die er nicht sieht, Dinge, die er nicht wahrnimmt. Und man denkt ja immer, ich selber bin perfekt und die anderen müssen sich an mich anpassen. Aber dann sieht man, wenn man so jemanden dazu nimmt und sagt, hey, wie sieht's aus, dann sieht man, oh, so ganz ist das dann doch nicht so perfekt, was man da an den Tag legt. Es zeigt mir Seiten, die ich nicht wahrgenommen habe. Und eins brennt mir wirklich unter den Fingern. Ich möchte dich fragen, wer darf in dein Leben hineinsprechen? Ich weiß, dass es heutzutage bei uns in unserer Gesellschaft nicht so angebracht ist. Also, warum nimmt sich jemand das Recht, in mein Leben hineinzusprechen? Deswegen habe ich mir diese anderen selber Leute ausgesucht, damit ich es von denen weiß, sie meinen es gut mit mir, von denen kann ich es gut annehmen. Aber wer darf in dein Leben hineinsprechen? Wer darf dich hinterfragen? Wer darf dich korrigieren? Wer darf dir unangenehme Fragen stellen? Wo holst du Rat ein? Das hat Potenzial und Kraft. Da kann Gott in unser Leben hineinsprechen. Ich möchte uns motivieren, einfach uns jemanden zu suchen, der in unser Leben hineinsprechen kann und uns diese, ja auch mal Dinge hinterfragen. Sagen, hey, schau mal von der anderen Seite da drauf. Vielleicht siehst du es etwas anders. Weise Leben schaffen wir nämlich nicht alleine. Das können wir nicht alleine machen. Dazu brauchen wir ein Gegenüber. Dazu brauchen wir andere Menschen, die uns helfen, wo wir Rat annehmen können, wo wir einfach sehen können, das können wir nicht alleine machen. Und darum geht es im Buch der Sprüche. Weisheit, die unser Leben verändern soll, unser Alltag verändern soll. Und so eine Weisheit ist der Vers 23 im Kapitel 4. Mehr als alles andere, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Und seit mehreren Jahrhunderten klingt diese alte Weisheit und hat an Aktualität, an Kraft und Potenzial nichts eingebüßt, nichts verloren. Es ist genauso aktuell wie damals, als Salomo es ausgesprochen hat. Und weist uns auf etwas Wesentliches hin, auf unser Herz. Wenn die Bibel über das Herz redet, dann meint sie nicht dieses niedliche, dekorative, was wir auf Herzchen hier, Herzchen dort, was wir auf Socken, Unterwäsche und sonst irgendwo finden, oder auch dieses Bild hier, ja, die Figur, die dort steht, soll einen Mann darstellen. Ich weiß, das passt nicht ganz zusammen, schneidet auch so bei dem einen oder anderen Mann, dass man sagt, oh, passt gar nicht so. Ich mach's doch schnell wieder weg, dass es keinen stört. Wenn Gott vom Herzen redet, ist er auch nicht an unserer Pumpe interessiert oder dass wir unsere körperliche Gesundheit. Darum ist er schon besorgt, aber das ist nicht unser Thema heute. Ihm geht es um das wichtigste Zentrum des Menschen. Die Willenszentrale, dort, wo wir Entscheidungen treffen, dort, wo wir unbewusst oder bewusst Dinge festlegen. Es geht ihm um unsere Mitte, um die Mitte des Menschen, um deine Mitte, um das, was dich ausmacht. Wir kennen das ja, wenn man jemand sagt, da ist ein herzloser Mensch und ein herzlicher Mensch. So, rhetorische Frage, mit wem wollen wir die Zeit verbringen? Klar. Wir werden die herzlosen Menschen ja vermeiden. Oder wenn wir sagen ja auch, da hat ein Mensch sein Herz am rechten Fleck, dann meinen wir nicht, dass sie von irgendwo aus unserem Körper auf die richtige Position gerutscht ist. Nein, das ist ein Mensch, ein guter Mensch. Das, was dieser Mensch sagt, das, was er tut, das, was er meint, ist gut. Und wir werden alles tun, um mit solchen Menschen Gemeinschaft haben, mit diesen Menschen zusammen zu sein. Weil das tut einfach gut. Sie haben ihr Herz auf dem rechten Fleck. Und spätestens, wenn unser Herz mal aus dem Rhythmus kommt, wissen wir, wie wichtig dieses Zentrum, diese Mitte ist. Und genauso ist diese Mitte in unserem Leben, in unserem Denken, in unserem geistlichen Leben, genauso ist sie wichtig. Gleich auf der ersten Seite der Bibel redet Gott sehr eindeutig über unsere Willenszentrale. Lass mich das mal einfach so bei dem Begriff bleiben, Willenszentrale, wo wir also unseren Willen bekunden. Und ganz egal, ob es begründet ist oder nicht, dann sehen wir das. Er sagt, dass alles, was in ihrem Herzen kommt, ihr ganzes Denken und Planen ist nun einmal böse von Jugend auf. Gleich in 1. Mose 8. Am Anfang der Menschheitsgeschichte stellt Gott fest, da ist nichts Gutes. Sehr nüchtern, oder? Diese Willenszentrale ist nicht ganz so. Jemand sagte, das Herz ist ein Hohlorgan. Das Herz hat kein Gehirn. Das kann nicht denken. Das Herz pumpt einfach das, was ihm zur Verfügung gestellt wird. Jetzt mal im übertragenen Sinn. Und wenn eine giftige Schlange einen beißt, dann pumpt das Herz dieses Gift, weil es nicht denken kann, weil es nicht unterscheiden kann. Es pumpt einfach das, was ihm zur Verfügung gestellt wird. Deswegen bittet David im Psalm 51, den Vers, den wir vorhin auswendig gelernt haben, nachdem er in die Abgründe seiner Willenszentrale, seines Herzens geblickt hat, nach dem Ehebruch, nach der Tötung eines seiner engsten Vertrauten vor dem Scherbenhaufen stand, nachdem Gott ihm einen Spiegel vorgestellt hat, sagt der Herr, schaffe mir Gott ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Ich sehe, das ist nicht gut, was dort ist. Deswegen möchte ich, dass du mir etwas Neues schenkst. Diesen Spiegel hält Gott einem jeden Menschen vor. Zu unterschiedlichen Zeiten. Aber mit dem gleichen Ziel wie bei David, dass wir sehen, dass in unsere Willenszentrale eine Ordnung reinkommt. Dass Gott dort das Regiment übernimmt und in eine richtige Richtung führt. Dass wir merken, ja, das hat Sinn, dass Gott dort die Regie übernimmt. Ich weiß noch, wie es bei mir war. Ich war erst 13, aber ich habe gemerkt, genauso wie David, ich brauche ein reines Herz. Und das war mein erstes Gebet. Mein erstes Gebet, der Übergabegebet. Wo ich gesagt habe, Herr, komm in mein Leben und gib mir ein neues Herz. Und seitdem heißt es für mich, behüte dein Herz. Achte darauf. Wir achten auf vieles in unserem Leben. Wir achten auf unser Auto, auf unser Haus, auf unsere Gesundheit, auf unser Geld. Und diese Reihe ließe sich unendlich lang fortführen. Aber auf unser Herz? Wer achtet schon auf das Herz? Ja, wenn der Arzt sagt, es sieht nicht gut aus, dann wird einiges umgestellt. Dann fangen wir etwas an, auf unsere Willenszentrale zu achten. Warum wollen wir das? Warum tun wir das? Warum sind diese Eigenschaften, warum sind diese Einstellungen da? Wer achtet schon drauf? Das läuft vielleicht bei dem einen oder anderen mehr unbewusst. Er sagt, Salomo sagt, behüte dein Herz. Achte darauf. Achte darauf, was wirklich wichtig ist, ist dein Herz, ist deine Willenszentrale. Das Herz, was Gott anspricht, hat keine Reinigungsorgane vorgebaut. wie es in den meisten Fällen in unserem Körper funktioniert. Da wird alles gereinigt, das ist alles gut. Aber in unserer Willenszentrale, da müssen wir darauf achten, was da abgeht, was da reinkommt, was das in uns auslöst. Behüte dein Herz, achte darauf. Damit nicht jeder impulsive Gedanke zur Tat wird, deine Stimmung beeinflusst oder dein Verhältnis zum Nächsten zerstört. Ich meine, bei Kindern kann man das noch irgendwo einordnen, wenn sie im Sandkasten sitzen und impulsiv die Hand voller Sand in den Mund stecken, dann sagt man, alle Eltern springen auf und machen den Sand weg. Oh, das macht man nicht. Da sagt man, das kleine Kind kann nicht wissen. Ganz anders sieht es aus, wenn er in der Erwachsenenwelt jedem impulsiven Gedanken nachgegeben wird. Und wir dann sagen, hey, wo führt das denn hin? Wo führt das denn hin? Das hat doch überhaupt keinen Sinn, wenn man so von der Seite ein bisschen schaut. Mit einem Unterschied unterscheidet es vom Kleinkind. Die Folgen sind katastrophaler. Will Halbes schreibt in seinem Buch Aufbruch zum Leben, dass wir in einer Welt voller Menschen leben, die ihren Impulsen so unreflektiert nachgeben, wie das Kleinkind im Sandkasten. Und schaut euch mal in unsere Gesellschaft. Ja, alles, was mir gerade in den Kopf kommt, in den Sinn kommt, sagen wir, muss ich haben, muss ich machen, muss ich dabei sein. Man ist ja schon fast gefangen von den Gedanken, ja, von den Impulsen, die da kommen, weil sie einfach unreflektiert in die Tat umgesetzt werden. Das Buch der Sprüche finden wir keine nette Beschreibung dafür. Das ist unweise. Er sagt, das ist eine Torheit, das so zu machen. Unreflektiert nachzugeben. Unreflektiert einfach Dinge zu tun. Einfach, weil es mir jetzt danach ist. Er sagt, hey, achte darauf, was in dein Herz kommt. Achte darauf. Behüte dein Herz. Achte darauf, was du an dein Herz reinlässt. Sogar, was es in mir auslöst. Ich weiß, irgendwann merkte ich, dass Helene so eine Eigenschaft hat, meine Frau Helene, so eine Eigenschaft hat, dass wenn ich etwas gerade tue oder im Begriff bin zu tun, sie es mir nochmal sagt. Also während dem Eishockeyspiel, ich bin leidenschaftlicher Eishockey-Fan, spiele kein Eishockey, aber ich gucke es gern, während dem Eishockeyspiel stehe ich auf, um Holz in den Ofen nachzulegen und ich stehe schon auf und bewege mich auf den Ofen und dann sagt sie, legst du bitte Holz auf? Und das ist nicht nur einmal, das ist ganz oft und ich habe gemerkt, oh, sag mal, was soll denn das? Ich bin doch schon dabei. Und das hat mich am Anfang irritiert, dann hat es mich geärgert und irgendwann haben wir mal drüber gesprochen. Ich sage, hey, was? Ja, mittlerweile lachen wir drüber, weil ich gemerkt habe, ich möchte es nicht an mich heranlassen. Sie hat sich nicht verändert. Aber ich passe auf, was es in mir auslöst. Sie sagt es nach wie vor. Ich stehe auf, um etwas zu tun. Sie sagt es mir. Ich gucke sie an. Wir lachen und weiter geht's. Achte darauf, was du in dein Herz reinlässt. Was es in dir auslöst. Achte dein Herz. Behüte dein Herz, heißt es. Ganz praktisch. Das ist eine Lektion, die ich auch bei anderen lernen will. Das Verhalten anderer soll in meinem Herzen nicht Schatten, Dunkelheit oder zu etwas Unüberlegtem bringen, was ich später bereue. Und ganz oft ist das so. Da kommt irgendwas, schießt irgendwas dazwischen quer und dann sage ich etwas und zwei Sekunden später sage ich, hey, hätte man anders reagieren können. Behüte dein Herz. Weisheit ist keine Fähigkeit, die in uns wohnt. Sie muss gesucht und mit Fleiß erworben werden. Deswegen rufe ich dich auf, dass wir diesem Ruf folgen. Behüte dein Herz. In Verse 24 bis 27 heißt es, behüte dein Herz, heißt es ganz praktisch, wie das aussehen kann. Achte, was du sagst. Achte, wohin du guckst, was du dir ansiehst und achte darauf, wo du hingehst. Gleich in den nächsten Versen kommt es, ganz praktisch. Behüte dein Herz, pass auf, was du sagst, pass auf, wo du hinschaust, pass auf, mit wem du Zeit verbringst. Denn das beeinflusst uns, das bringt etwas hervor, was wir nachher vielleicht sagen würden, wollen wir nicht. Salomo nennt uns in den Vers die Dringlichkeit, um den Grund dessen nachzugehen. Er sagt, mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz. Denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Das Herz steht, wie bei jedem von uns, so auch in der Bibel, in der Mitte des Menschen, für die Mitte des Menschen. Es ist ein Symbol. Es ist die Mitte, unsere Mitte. Und spätestens nach einem Herzinfarkt weiß jeder, dass etwas anders ablaufen muss. Zumindest raten die Ärzte dazu. Ob wir es dann machen oder nicht, ist dann die andere. Es ist eine Quelle. Und deswegen habe ich das Bild hier. Es ist eine Quelle. Eine Quelle des Wassers, wo um die Quelle herum Leben ist. Und deswegen möchte ich uns aufrufen, dass wir unsere Motive, Einstellungen und Vorgehensweise, dass wir darauf achten, dass wir unser Herz behüten, dass es zu einer guten Quelle wird. Dass Leben drumherum ist, sein kann. Was für eine Quelle bist du, ist dein Leben. Das hängt davon von dem ab, wie du dein Herz, dein Innerstes, deine Willenszentrale, wie du auf sie aufpasst. Was bewirkt dein Leben? In der Familie, am Arbeitsplatz, dort, wo du bist. Dort, wo du bist, bist du, so wie du bist. Und du bringst dich mit. Aber was bringst du mit? Was trägst du bei? Ist es das, was alle sagen? Wenn alle schimpfen über den Dieselabgasskandal, dann mache ich mit. Wenn alle irgendwas anderes machen, dann mache ich mit. Oder bringe ich etwas anderes hinein, eine andere Sichtweise? Ja, jetzt dieses Abgasskandal war jetzt falsches Stichwort. Aber was bringe ich mit? Was tue ich? Unterscheide ich mich? Bringe ich etwas Positives mit? Mit positiven Menschen ist man gern zusammen, oder? Ich vermute, dass sie genauso viel Anfechtungen, Ungerechtigkeit und auch Leid erleben, aber sie ringen vielleicht nicht jeder, aber vielen Situationen etwas Positives ab. Und mit solchen Leuten ist man gern zusammen. Nicht jeder Situation kann man etwas Positives abbringen, klar. Jemand sagte, mit meiner inneren Haltung baue ich Gemeinden, Familien, Ehen. Mit meiner inneren Haltung zerstöre ich Gemeinden, Familien, Ehen. Was wirst du mit deiner inneren Haltung machen? Wozu wirst du beitragen? Wirst du aufbauen oder zerstören? Das hängt davon ab, was du mit deiner Willenszentrale machst. Wie du darauf aufpasst, wie du darauf achtest, was du dort hineinlässt, was es in dich dort auslöst und was dann schlussendlich hinauskommt. Davon hängt es ab. Mehr als alles andere, was man sonst bewahrt. Das war der Teil, der mich bei diesem Vers angesprochen hat. Es ist Dringlichkeit Nummer 1. Mehr als alles andere. Es ist wichtig. Es sollte oberste Priorität haben. Denn das Wort bewahren hat den Teil wahr in sich. Deswegen ist es wichtig, dass wir uns, dass Wahrheit unser Leben prägt, dass Wahrheit unser Leben, in unserem Leben da ist. Und wisst ihr, was Wahrheit ist? Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Der Heilige Geist sagt, er wird uns in der Wahrheit leiten. In der Bibel heißt es, dass sein Wort die Wahrheit ist. Das heißt, wenn wir Jesus angehören, wenn wir der Heilige Geist in uns wohnt, wenn wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen, beschäftigen wir uns mit der Wahrheit. Deswegen ist es wichtig, dass wir uns mit der Wahrheit beschäftigen, weil es wahr ist, weil es uns hilft, unser Herz zu bewahren, mit Wahrheit zu konfrontieren. Deswegen suche seine Nähe, beziehe Gott in dein Sein ein, damit er dir hilft, dein Herz zu behüten. Es ist ein kurzer Satz, eine alte Weisheit. Ich hoffe, dass du heute etwas mitnehmen kannst. Und wenn es nur der eine Halbsatz ist, behüte dein Herz, dann reicht das vollkommen. Denn das ist Dringlichkeit Nummer 1, die Gott uns sagt. Achte auf dein Herz, behüte dein Herz, denn das ist die Quelle, von dem alles definiert wird. Lass ihn ein und lass ihn dort König sein, Herrscher sein in deiner Willenszentrale, in deinem Herzen. Das wünsche ich mir, das wünsche ich einem jeden von euch. Und ich möchte noch kurz ein kurzes Gebet sprechen. Herr Jesus, ganz herzlichen Dank dafür, dass du interessiert bist, dass unser Leben wirklich gelingt. Und deswegen finden wir diese Weisheit hier in dem Buch, in den Sprüchen. Deswegen hat die Salomo damals ausgesprochen, ich möchte dich bitten, dass du mir hilfst, dass du einem jeden von uns hilfst, heute Nachmittag, morgen, wo die Woche beginnt, auf unser Herz zu achten. Es für dich zu behüten, für dich zu bewahren und dich hineinzulassen, damit du sie mit Wahrheit füllst, mit Liebe füllst, mit Ausdauer füllst, mit Gutem füllst, damit Gutes dort hinausströmt. Und hilf uns zu achten, dass nichts Negatives dort hineinkommt oder sich ausbreiten kann. Amen.